Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Über Wahrheit und Wirklichkeit denkt der Autor und Büchnerpreisträger Lukas Bärfuß in seinen Essays ebenso nach wie über Identitätspolitik, das Unglück der Kleinfamilie oder die schweizerische Todesverachtung. Viele kennen Lukas Bärfuß als vielgespielten Dramatiker oder als Schriftsteller, dessen Romane in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Und ich freue mich, dass wir ihn heute auch als Essayisten besser kennenlernen. Guten Morgen nach Zürich. Herzlich willkommen, Lukas Bärfuß.
Guten Morgen, Frau Gerg, vielen Dank.
Wie geht es Ihnen zurzeit in Zürich? Die Schweiz ist ja auch hart getroffen von der Pandemie. Wie wirkt sich das auf Ihr Schriftsteller- und Dramatikerleben aus?
Ja, ich bin doch jetzt seit einiger Zeit in meinem Land eingeschlossen. Ich komme da nicht mehr raus, außer ich wäre dazu bereit, mich 2 Wochen in eine Quarantäne zu setzen. Und das ist für mich doch eine sehr ungewohnte Situation. Ich bin beruflich sehr viel unterwegs, familiär sehr viel unterwegs und da in meinem Lande zu sitzen, das ist wirklich nicht normal und ich freue mich dann, wenn ich wieder reisen kann. Das ist allerdings nur ein kleines Problem verglichen mit der gesundheitlichen Situation in meinem Land und auch der gesellschaftlichen.
Im letzten dritten Teil Ihres Buches erfinden sich auch einige Texte, in denen Sie sich mit Corona auseinandergesetzt haben. In einem heißt es zum Beispiel, die Fallzahlen steigen, in den Palästen tanzt der Wahnsinn und in den Straßen gärt die Wut ist das Gefühl der Stunde. Und diese Wut, schreiben Sie weiter, die macht dumm, Sie stellen ihr die Trauer gegenüber. Würde uns das nicht lähmen, wenn wir uns der Trauer über das, was alles im Moment nicht geht, nicht reisen, nicht arbeiten, was die Leute alles nicht machen können, uns dieser Trauer hingeben?
Ich glaube nicht, dass sie uns lähmen müsste, diese Trauer, wenn sie uns dazu bringen würde, auch nachzudenken. Und gerade jetzt wäre doch eine sehr gute Gelegenheit, über bestimmte Begriffe meinetwegen nachzudenken, wie zum Beispiel Gesundheit oder Wirtschaft oder auch was uns eigentlich genau das menschliche Leben bedeutet. Und ich denke, dass die Trauer im Gegensatz zur Wut ein sehr reflektierendes Gefühl ist, ein Gefühl, das sich auch nicht unbedingt blenden lässt, das zwar unangenehm sein kann, aber doch auch die Ehrlichkeit ins Zentrum rückt. Und vor allem ist es natürlich der Beginn der Philosophie, der Kunst, der Kultur, dass wir nämlich begreifen, dass das menschliche Leben kostbar ist, weil es zerbrechlich ist und dass kein Augenblick wiederkommt.
Aber ein bisschen wütend kamen Sie mir auch vor, wenn ich Ihre Texte gelesen habe, wenn Sie zum Beispiel über Noise-Canceling-Kopfhörer schreiben oder über die Erlösung durch Dörrobst. Das hat mir sehr gut gefallen. Also diesen Achtsamkeitskult, da ärgern Sie sich doch auch. Oder was treibt Sie an, wenn Sie sich so in essayistischer Form Gedanken über unser Leben und Zusammenleben machen?
Ja, ich bin natürlich ein Verfechter der Vielfalt und das betrifft auch die Gefühle. Ich habe dem Gefühl der Traurigkeit bloß eine Lanze brechen wollen, weil ich glaube, die Wut hat gerade jetzt die Hegemonie. Ich glaube, dass ich beim Schreiben selten in wirklich die Wallung komme oder wirklich wie ein Berserker rumwüte. Das ist kein Impuls beim Schreiben. Das braucht eine innere Sammlung und eher das Seziermesser. Und durchaus dann manchmal unangenehm und piesackend und ungerecht und grausam kann man auch sein beim Schreiben. Aber wer am Schreibtisch rumwütet, müsste wahrscheinlich zuerst ein bisschen joggen gehen vorher. Ja.
Schlägt Ihnen selbst denn, wenn Sie in der Schweiz solche Texte veröffentlichen, wiederum auch mal Wut entgegen? Sie haben ja schon einige Gefechte mit den Medien hinter sich. Wie wird denn das aufgenommen, wenn Sie sich einmischen als Schriftsteller?
Ja, das ist ganz unterschiedlich, aber Sie haben da sicher recht, dass in der Schweiz die Kritik und die kritische Öffentlichkeit mit einem Vorbehalt behaftet ist und dass man eigentlich eher versucht, sich hier so weit einigen zu können, bevor man sich streitet, damit man sich wieder in der Migros oder auf dem Dorfplatz treffen kann. Es ist ein kleinräumiges Land und kleinräumige Länder haben einen hohen gesellschaftlichen Druck natürlich. Ich glaube trotzdem, dass es in einer freiheitlichen Demokratie, in einer offenen Gesellschaft die Kritik braucht und auch die Auseinandersetzung über verschiedene Positionen. Mich hat das eigentlich nie gestört, muss ich sagen. Ich muss dazu auch hinzufügen, ich bin ein Mann und ich bin weiß und ich glaube, wenn das nicht so wäre, würde ich auch nochmal anders reden. Da erleben andere Menschen ganz andere Dinge in der Öffentlichkeit.
Ein guter Teil Ihrer Essays beschäftigt sich mit dem Geschichtenerzählen. Sie sind ja auch ein Geschichtenerzähler als Dramatiker und Schriftsteller. Und mir fiel dann ein, dass ja auch in der aktuellen Situation, in der wir leben, lauter verschiedene Narrative gestrickt werden. Sowas einfach, also banale Sachen, wie dass es für China handelt, sich bei Corona um die amerikanische Seuche. Für die Amerikaner ist es die chinesische. Für die wütenden Demonstranten steckt irgendeine dubiose Macht dahinter. Was ist denn für Sie als Schriftsteller das Gefährliche daran, wenn sich jeder seine eigene Geschichte erzählt?
Geschichten sind an und für sich niemals etwas Harmloses. Sie können uns Angst machen, genauso wie sie uns natürlich auch trösten können. Wir sehen in diesen Zeiten, dass eine solche Umwelt-Naturkatastrophe wie diese Pandemie natürlich auch politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich genutzt werden will von verschiedenen Interessengruppen und dass da jeder aus dieser Katastrophe noch seinen Teil daraus gewinnen will. Und da helfen Geschichten natürlich immer, die Wirtschaft, die Religion schon lange natürlich, die Politik, die haben alle die Kraft des Geschichtenerzählens entdeckt. Und mir ging es in meinem Essayband Die Krone der Schöpfung auch darum, diese Mechanismen des Storytelling, wie es neudeutsch heißt, ein bisschen offen zu legen, im Sinne der Bekanntmachung, dass die Lesenden auch wissen, wie man sie verführen kann, wie man sie manipulieren kann, warum es einem Erzähler gelingt, die Aufmerksamkeit zu fassen. Und man sagt ja von einer Geschichte, wenn sie einen nicht mehr loslässt, dass sie packend sei. Und in diesem Packen ist natürlich der Übergriff sehr, sehr präsent.
Das finde ich, analysieren Sie auch sehr stimmig und überzeugend am Beispiel des Journalismus, wo Sie sagen, das wird ja dann fast schon zum Marketing, wenn man eben einfach immer mehr auf gute Geschichten setzt, Beispiel Relotius, anstatt sich wirklich auf Fakten einfach zu berufen. Was hat denn das zur Folge Ihrer Meinung nach?
Es ist natürlich sehr viel aufwendiger, auch kostenintensiver neue Fakten zu suchen und zu präsentieren. Oder wenn Sie sich vorstellen, dass die Neuigkeit, dass es im All dass es außerirdisches Leben gibt, braucht eigentlich kein Storytelling. Das erklärt sich aus sich selbst, dass das interessant ist. Und ich glaube, die erste Aufgabe des Journalismus müsste natürlich sein, diese Fakten zu klären und neue Fakten zu schaffen, wie das auch für die Wissenschaft gilt. Das Geschichten erzählen ist, glaube ich, etwas, das aus guten Gründen in den Büchern passiert, in den Theatern. Das muss einen Ort haben, einen Platz, wo es dann auch bleiben kann. Ich bin kein Freund davon, dass man alle diese künstlerischen Mittel in allen gesellschaftlichen Bereichen, in jeder Kommunikation anwendet, weil Täuschung und Manipulation gerade in einem journalistischen Text, das hat doch dort nichts verloren.
Und die Literatur oder das Drama hebt das ja auch nochmal auf eine andere Ebene, diese Art des Geschichtenerzählens, nicht?
Und es steht Roman oben drüber und es steht ein Genre oben drüber und wir wissen, womit wir es zu tun haben. Ich glaube, die Kennzeichnung ist einfach auch etwas absolut Entscheidendes, dass wir verschiedene Kategorien kennen und nicht alles mit demselben Löffel essen. Das scheint mir ein Gebot der Aufklärung zu sein und des aufgeklärten Menschen, dass er weiß, womit er es zu tun hat.
Lukas Berfuß, Sie haben ja da ein wirklich breites Instrumentarium als Schriftsteller zur Verfügung, in dem Sie sich ausdrücken können. Sie schreiben Dramen, Romane, Erzählungen, Essays. Ist das für Sie, also jetzt gerade diese Essays, auch ein Versuch, sich die Wirklichkeit zu erschließen? Denn Sie schreiben ja am Anfang in einem der Texte, die Wirklichkeit bleibt mir verschlossen, aber über die Sprache kriegt man sie ja dann doch irgendwie geöffnet, oder?
Hm. Ja, Sie haben recht, das ist sicher meine Möglichkeit mit dieser Welt, in der ich lebe und die für mich auch viele Geheimnisse und Rätsel birgt, verständlich zu machen, auch erklärbar und schön und tröstend natürlich und in einen Austausch zu kommen mit meiner Umwelt und natürlich auch mit den anderen Menschen, mit der Literatur, mit der Tradition. Das ist sicher so. Trotzdem bleibt die Wirklichkeit in ihrer Totalität für mich natürlich als kleiner Mensch nicht zu erfassen. Die ist da viel größer und ich weiß nur von den wenigsten Kräften, die auf mich eine Wirkung ausüben.
Und ganz wirklich und real kommt Weihnachten näher, der Jahreswechsel auch. Mit was für Erwartungen und Gefühlen schauen Sie denn nach diesem Jahr jetzt auf diesen Wechsel?
Ich glaube, da kann ich nur politisch werden und alle aufrufen, hübsch zu Hause zu bleiben und zu versuchen, dieses Fest der Liebe tatsächlich dazu zu machen. Und das bedeutet auch, dass man seine Angehörigen schützt und vielleicht noch eine Weile auf die große Familienfeier verzichtet und auch auf den großen Einkaufsrausch. Das Menschenfreundlichste, und das ist natürlich sehr seltsam, das zu sagen, aber es entspricht leider den Tatsachen, das Menschenfreundlichste zurzeit ist, hübsch bei sich zu Hause zu bleiben, sich noch zu gedulden. Es geht vorbei, es wird vorbeigehen, es kommen sonnigere Tage, aber wir brauchen jetzt alle noch, eine Runde Geduld.
Lukas Bärfuß, vielen Dank für diese aufmunternden Worte.
Ich habe zu danken, Frau
Und
Gehr.
danke
Vielen
für
Dank.
dieses Gespräch. Und die
Ich
Essays,
habe zu danken.
über die wir gesprochen haben, die sind unter dem Titel Die Krone der Schöpfung beim Wallstein Verlag erschienen.